dass ein Mann zu seiner Frau: Die ganzen Jahre kritisierst du immer an mir rum. Du hast immer, bei allem hast du irgendwas auszusetzen. Du findest immer irgendwas. Das geht jetzt seit 17 Jahren so. Seit 17 Jahren weckerst du an mir rum. An 18, seit 18 mal lieber. So funktioniert es oft. So ist der Unfriede wie so ein Virus, ja, der bei uns drinsteckt. Heute Morgen habe ich eine wahnsinnige Friedenserfahrung gemacht. Gestern Abend. Wir hatten Abendgottesdienst in der Hanauer Straße, in dem neuen Gemeindezentrum, das jetzt noch abgebaut wird und halt neu gebaut werden muss, aber es ist ja der Vorläufer. Und wir hatten, ja, und jetzt möchte ich von meiner Friedenserfahrung erzählen. Ich bin hingekommen und ich fahre rein und da ist ein Parkplatz. Ich fahre rein und da stehen zwei Autos und ich sehe, ah, der Patrick ist da und der ist da. Das ist ein super Gefühl. Das kennen wir von hier überhaupt nicht. Hier kommen wir parken irgendwo verzettelt und kommen dann fix und fertig her und vielleicht mit unglaublich viel Frust und vielleicht auch Unfriede im Herzen. Ich glaube, das neue Gemeindezentrum, das ist eine Befriedungsmaßnahme für uns, zunächst mal ganz selber. Friede ist heute Thema und ich möchte uns in diesem Gottesdienst ein klein wenig deutlich machen, wie die Bibel über Friede denkt. Was ist Friede? Was können wir dazu beitragen, dass Friede wird? Vielleicht müssen wir andersrum fragen und fragen, warum gibt es Krieg, warum gibt es Streit? Die Bibel gibt auf diese Frage Antwort an etlichen Stellen. Der Apostel Jakobus, der Bruder von Jesus, der schreibt einmal, Jakobus war ein großer Diplomat, er war ein sehr friedfertiger Mensch, ein Ausgleichstyp. Und er schreibt einmal, woher kommt der Streit, woher kommt der Krieg? Kommt es nicht daher, dass es von innen rauskommt? Und er beschreibt dann in allen Einzelheiten im 4. Kapitel von Jakobusbrief, wie er meint, dass Krieg, Streit und all die Dinge nur äußere Zeichen sind eines inneren Unfriedens. Das ist ganz auf der Linie Jesu. Wenn wir Jesus fragen, woher kommt Streit, woher kommt das ganze Böse, dann sagt Jesus, all das kommt aus dem menschlichen Herzen. In Matthäus 15, Vers 19 sagt Jesus, das Böse und all das, was ihr von dem wahrnehmen könnt, Streit, Lüge und so weiter, kommt von innen raus. Also Ursache für Unfriede ist für Jesus, sind nicht Waffen, sondern ist das menschliche Herz. Und Jesu möchte uns Frieden schenken. Wir haben vorhin diesen Satz gehört. Jesus sagt, meinen Frieden schenke ich euch. In Johannes 14 sagt Jesus, meinen Frieden schenke ich euch. Was ist damit gemeint? Jesu Ansatz für Friede sind nicht schärfere Waffengesetze oder bessere, noch bessere Verträge oder sicherere Grenzen. Friede, sagt Jesus, ist eine innere Sache. Und ohne dass diese innere Sache geregelt ist, wirst du nicht wirklich zu Frieden in deinem Leben kommen und finden. Der erste Schritt zum Frieden, sagt Jesus, ist, nimm Friede überhaupt als eine Lebensaufgabe wahr. Begreife, dass Friede eine Lebensaufgabe ist. Was meine ich damit? Was möchte ich damit sagen? Ich muss da an der Stelle das Ganze in einen großen Rahmen stellen. Das ist ungefähr so, wenn jetzt jemand hüstelt im Chor, da werden immer so Bonbons verteilt, so Hustenbonbons. Wenn jemand ein bisschen hüstelt, dann hilft vielleicht so ein Bonbon. Aber wenn jemand hüstelt und es Ausdruck von einem Lungenknacks ist, dann hilft ein Bonbon nichts. Dann muss man eine tiefere Diagnose stellen. Man braucht eine wirklich gute Therapie, dass die Sache in Ordnung kommt. Man muss der Sache auf den Grund gehen. Da werden Untersuchungen gemacht. Es muss einen großen Rahmen. Und so möchte ich diese Sache jetzt zunächst einmal in dem großen Rahmen sehen, in dem die Bibel dieses Thema behandelt. Und die Bibel behandelt dieses Thema zunächst einmal in ihren ersten 11 Kapiteln ganz grundlegend. Da wird erzählt im Kapitel 1 und 2, Gott hat die Welt geschaffen. Gott hat die Welt geschaffen. Alles, was ist, hat Gott geschaffen. Alles hat er geschaffen. Die ganze Welt. Alles, was man sich vorstellen kann, hat Gott geschaffen. So, das ist zunächst mal die Vorstellung. Das wird im ersten Kapitel so gesagt, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das heißt, der Mensch ist gut. Und im zweiten Kapitel wird das Gleiche gesagt, einfach in einer super Erzählung vom Paradies, wo alles in Ordnung ist, große Harmonie. So kann es sein, so soll es sein. Das ist die Perspektive von Gott her. So. Und jetzt im 3. bis 11. Kapitel wird die Wirklichkeit erklärt. Da erklärt uns die Bibel die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit unterscheidet sich ganz gravierend von dem Bild, das Gott sich gemacht hat. Da wird zunächst erzählt, wir haben die Geschichte gehört, da ist Adam und Eva, der Mensch, im Paradies, alles ist gut. Und dann schlängelt sich ein Gedanke hoch, sollte Gott gesagt haben. Setzt sich fort mit Kain und Abel, manche kennen auch diese Geschichte, wo der eine Bruder den anderen totschlägt. Und das ist wie so ein Virus und breitet sich aus und dann befällt er die ganze Welt. Dann kommt die Geschichte von der Sintflut, wo deutlich wird, überall ist dieser Unfriede drin. Und dann bauen die Leute einen Turm bis in den Himmel. Das funktioniert auch nicht. Alles ist mit diesem Unfrieden verseucht. Drei Dinge werden an der Stelle in diesen Kapiteln deutlich gemacht. Das erste ist, der Mensch und dass es überhaupt Unfrieden geben kann, hängt damit zusammen, dass Gott uns nicht als Marionetten gemacht hat, sondern in Freiheit erschaffen, zu freien Menschen gemacht hat. Er sagt, du kannst von allem essen in diesem schönen Paradiesgarten, nur von diesem einen Baum sollst du nicht essen. Das ist ein Gebot. Ein Gebot ist etwas ganz Positives. Denn ein Gebot macht uns zu einer Person, die etwas tun kann oder auch nicht. Ohne Gebot sind wir Marionetten. Aber ein Gebot macht uns zu Menschen, die entscheiden können. Zu freien Menschen. Das Zweite, was auffällt in diesem Kapitel, was wir vorhin gehört haben, ist, dass es da eine Stimme gibt, die plötzlich Misstrauen sät. Nämlich, sollte Gott tatsächlich das gesagt haben, ist so eine Schlange, die da hochkommt und irgendwie den Menschen dazu bringt, dass er Gott misstraut. Und dann kommt es zu einem dritten, nämlich zu einer Grenzüberschreitung. Dieses Gebot wird übertreten. Misstrauen, Unzufriedenheit. Plötzlich ist in den Menschen etwas misstrauisch. Warum ist es eigentlich gut, dass ich von dem nicht essen soll? Warum ist es eigentlich gut, dass ich bei Rot nicht über die Straße gehen soll? Will mir mein Vater vielleicht das Läden madig machen. Es ist doch viel schöner, bei Rot über die Straße zu gehen. Kommt doch auch kein Auto. Ja, so funktioniert das. Und plötzlich sind Zweifel da, ob Gott es überhaupt gut mit einem meint. Misstrauen, Unzufriedenheit, Zweifel. Das sind alles nur Sachen, die sich in uns abspielen. Das führt zu Grenzüberschreitungen. Und zwar auf zweierlei Weise. Einmal, die eine Person dieser Geschichte macht das ganz aktiv. Sie nimmt den Apfel und sagt, du isst auch mit, das ist eine gute Sache. Also aktive Übertretung. Der andere läuft einfach mit, das ist ein Mitesser. Der macht einfach mit. So, auf beide Arten kann man die Grenze überschreiten. Und die Folge dieser inneren Vorgänge, die sind dann, haben wir auch gehört, dass plötzlich die Angst den Leuten im Nacken sitzt. Gott ist noch der gleiche geblieben. Aber plötzlich sind die Leute, denken sie, oh, was denkt jetzt Gott von mir? Und plötzlich ist was in ihnen passiert, da ist was zerbrochen. Dann fangen sie an mit Lügen, dann fangen sie an, Dinge aufeinander zu schieben, sich zu verstecken. Warum muss man sich verstecken? Was, wenn man ein schlechtes Gewissen hat? Da ist was passiert. Und im nächsten Kapitel, da wird erzählt, dass der eine den anderen totschlägt und dann setzt sich das so fort. Das heißt, der äußere Unfriede, Lüge, Streit, Gewalt und Mord sind nach Auffassung der Bibel nicht im eigentlichen Sinn der Unfriede, sondern Folge von einem inneren Unfrieden. So wie Jesus sagt, die bösen Gedanken sind, das Böse kommt von innen raus. All das, was wir äußerlich an Unfrieden erleben, kommt aus unserem Inneren. Also, dieser große Rahmen, den wir hier haben, der zeigt uns, der Unfriede, dieser Unfriede ist eine Sache, die von innen kommt. Friede ist kein Geburtsgeschenk. Von unserem Schöpfer sind wir als kleine Kinder, 3 Monate ist, glaube ich, das Kleinste jetzt bei uns. Dieses Kind ist beschenkt von Gott mit der Freiheit, eine Wahl zu treffen, sich zu entscheiden, wenn es entsprechend alt ist. Geschenk ist die Möglichkeit, sich für Frieden zu entscheiden. Und der erste Schritt auf diesem Weg ist vielleicht, dass du auf keine Schlange hörst. Das heißt, nimm den Frieden ganz aktiv als eine Lebensaufgabe, die du hast, wahr. Wie kann ich das machen? Jesus ist derjenige, der uns Frieden anbietet. Und deswegen ist für mich der Weg, lerne Frieden mit Gott schließen, wie Jesus das gemacht hat. Lerne, wie Jesus Gott zu vertrauen. Wie hat Jesus vertraut? Manchmal bitten mich Leute in bestimmten Angelegenheiten, irgendeinen Konflikt zu schlichten. In den letzten Jahren habe ich damit fast ganz aufgehört. Und lehne das ab zunehmend, weil ich gemerkt habe, all dieses Zureden hilft überhaupt nichts. Was hilft dann? Es ist eine andere Einsicht, die mir wieder ganz neu wichtig geworden ist. Nämlich, Gott greift ein. Gott greift in den Streit, in all die Probleme ein. Es wird auch schon in dieser ersten Geschichte erzählt, als diese Eva und der Adam sich gegen dieses Gebot ausgesprochen haben, kommt Gott und ruft, wo bist du, Adam? Er möchte mit diesem Adam Gemeinschaft haben. Und das ist im Grunde genommen der ganze weitere Weg der Bibel, dass immer wieder berichtet wird, Gott ruft uns, Gott geht uns nach. Dort, wo wir uns für den, in unserer Freiheit für den Unfrieden entschieden haben, lässt Gott uns nicht los, er ruft uns. Der stärkste Ruf ist an uns in Jesus ergangen. Die Bibel sagt, Gott, der diese Welt gemacht hat, sich das Ganze ausgedacht hat, der liebt diese Schöpfung so sehr, dass er Jesus auf diese Welt gesandt hat, um uns eine Fantasie zu geben, eine Vorstellung, wie wir Frieden haben können. Jesus hat diese Schlange auch erlebt. Wir wissen das. Jesus ist immer wieder versucht worden. Er hat diese Stimme sehr deutlich oft gehört, die an ihm nagte und ihn fragte, ja, sollte Gott das wirklich gesagt haben? Ist es wirklich so, dass ich Gottes Geboten folgen soll? Es ist die Versuchung zur Macht. Ich möchte Macht haben. Oder die Versuchung, Ansehen zu haben. Das ist ja etwas, wo uns ganz tief kränken kann, wenn wir das Gefühl haben, mir nimmt jemand das Ansehen. Oder die Versuchung zum Reichtum. Jesus sagt immer Nein. Warum sagt Jesus Nein? Weil er weiß, ich habe mein Leben von Gott und Gott hat mit meinem Leben einen wunderbaren Plan. Gott lässt sich durch all diese Schlangen nicht davon abbringen, Gott zu vertrauen und an Gott zu glauben. Und diese ganzen Stellen hier, wo Gottes Liebe, Gottes Bild nicht in unser Herz eindringen kann, weil wir daran zweifeln, dass er einen guten Weg mit uns hat und dass wir, weil wir nicht glauben, all diese Stellen, wo da nichts eindringt, die macht Jesus auf und lässt Gottes und schafft Vertrauen zu Gott, behält sich den Glauben, behält sich Frieden, wo ihn vielleicht Unzufriedenheit beseelt. Das ist oft ein schwerer Weg, weil dann muss ich was aushalten. Dann muss ich vielleicht einen Weg gehen, wo mir jemand Ansehen nimmt, muss das aushalten. Hat Jesus getan. Gell? Wie hat Jesus das getan? Jesus hat Frieden bewahrt in einer Gemeinschaft mit einem Petrus. Der Petrus, das war einer, der immer wieder so groß aufgeschnitten hat, dann hat er es nicht halten können. Das hat Jesus furchtbar genervt. Aber er hat Frieden mit ihm gehalten. Oder selbst mit einem Judas, der ihn verraten hat, hat Jesus Frieden gehalten. Und das ist ein Kreuzweg, das tut weh. Frieden werden wir nur für uns bekommen und erhalten, wenn wir bereit sind, tatsächlich ein Kreuz zu tragen. Wenn wir bereit sind, eine Belastung auszuhalten. Und das ist so ein wichtiger Gedanke, wo die Bibel uns mitgeben möchte, sei zur Hingabe deines Lebens bereit, dass du bereit bist, diesen Weg der Hingabe des Kreuzes zu gehen. Ich möchte uns das nochmal deutlich machen, schlagen wir nochmal das Lied auf, 585. Ich finde dieses Lied, dieser Spruch, diese Sätze von Franz von Assisi, bringen das ganz gut zum Ausdruck. Da heißt es, O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Und dann kommt so ein Sprechtext, da heißt es, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht. Das sind alles noch relative Äußerlichkeiten. Aber der Knackpunkt, dass es wirklich Frieden werden kann, der Knackpunkt ist in dieser zweiten Passage. Da heißt es, Herr, lass du mich trachten, und so weiter. Wollen wir das mal alle gemeinsam sprechen? Herr, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern, dass ich andere tröste. Soweit mal. Versteht ihr? Franz von Assisi sagt, Frieden kriegst du nicht, indem du bessere Verträge machst oder all so Dinge, sondern indem du deinen Anspruch, deinen Egoismus zurückstellst, andere beginnst zu trösten und darauf verzichtest, dass du getröstet wirst. Das ist etwas Kolossales. Wenn wir beginnen, unsere Ansprüche, das, was uns wichtig ist, ins zweite Glied zurückzustellen und bereit sind, einem anderen etwas weiterzugeben. Vielleicht etwas, was wir selbst gern hätten, aber aus welchen Gründen auch immer nicht erhalten haben. Versteht ihr, um was es hier geht? Das ist der Weg, der in einer Gemeinschaft wirklich Frieden bringt. Wenn ich darauf verzichte, etwas, das ich mir ganz arg wünsche, durchzusetzen oder darauf zu warten und einfach beginne, das auszuteilen, was ich mir vielleicht mein Leben lang gewünscht habe, nie bekommen habe, von dem ich aber eine tiefe Ahnung in mir habe, dass es es gibt und dass es gut tut. Wir haben schon manchmal in den letzten Jahren, weil wir ja viele als Gemeinde miteinander auf den Weg gebracht haben, entwickelt haben, wir haben schon ein paar Mal sind Fragen aufgekommen, ist gesagt worden, naja, klar, hier ist ein Bedarf, aber ich selber habe es ja auch nicht erlebt. Warum soll das jetzt so wichtig sein? So ist in der Jugendarbeit diskutiert worden, in anderen Bereichen. Ich habe das meinem Gemeindevorstand gesagt, ich möchte euch hier nochmal sagen, warum mir Jugendarbeit wichtig ist. Als ich in meiner Gemeinde war, habe ich auf meiner Altersebene keine direkten Freunde gehabt. Ich habe in der Gemeinde nicht wirklich über mal ein, zwei Jahre oder so, aber ich habe keine wirklichen Freunde gehabt. Die einen waren deutlich älter oder jünger, aber auf meiner Ebene war ich allein. Das hat mir gefehlt. Das hat mir echt gefehlt. Ich war dann immer wieder woanders. Ich war eine Zeit lang in einer Teestubenarbeit irgendwo in Waiblingen. Ich war auf Freizeiten, habe so meine Freundeskreise gehabt. Aber ich habe in mir eine Vision gehabt, die nicht da war. Klar, könnte ich nur sagen irgendwann, okay, so ist es. Was ich nicht habe, brauchen andere auch nicht haben und so weiter. Ich habe mich von meinem Gemeindepraktikum auf jedem Bezirk dafür eingesetzt, dass es eine große, gute Jugendarbeit gibt. Etwas, das ich nie selber gehabt habe. Aber weil ich weiß, dass es es gibt, mir für jeden anderen wünsche, dass er es hat. Ich möchte euch da, und das ist etwas, das gibt einem so großen Glück, das macht einen fröhlich, also das ist überhaupt nicht schlimm. Aber was ich mit sagen möchte ist, in einer Gemeinschaft wird dann Friede, wenn wir anfangen, dem anderen das zu gönnen, was wir vielleicht auch selber nie gehabt haben. Und das spüre ich hier in diesem Gedicht ganz stark, in diesem Gebet ganz stark ausgedrückt. Die Verheißung des Friedens, die in der letzten Passage steht, wird sich dann erfüllen, wenn du bereit bist, in diesen Lebensstil einzutauchen, der in dieser zweiten Passage steht. Herr, lass du mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich andere tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich andere verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich andere liebe. Das ist etwas ganz Starkes. Aber so beginnt der Friede. Und darum, sei zur Hingabe deines Lebens bereit. Friede ist wie die Liebe. Friede erfüllt sich nur in dem Maß, wie du bereit bist, Friede mit anderen zu teilen. Wo du Friede für dich selber haben möchtest, wird es keinen Frieden geben. Darum sei zur ganzen Hingabe deines Lebens bereit. Hans Bruns, manche kennen vielleicht, es gibt eine Bruns-Bibelübersetzung. Hat schon mal jemand gehört? Bruns-Bibelübersetzung. Hans Bruns, also dieser Bibelübersetzer, der hat eine Geschichte erzählt, nämlich er war mal in einem Hotel und dann hat er im Gästebuch zwei Gedichte untereinander gefunden. Da hat also einer reingeschrieben, mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt, erlangt erst wahren Frieden, wenn es nicht mehr schlägt. Das ist natürlich eine Weisheit, die man so an vielen Stellen findet, ja. Eine Lebensweisheit. Wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich eine große Armut. Nämlich da drin steht, dass eigentlich das Leben nicht mehr als Mühsal ist und so, und es ist gut, wenn der Deckel zugeht. Unmittelbar darunter findet Hans Bruns folgende Abwandlung dieses Gedichtes. Mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt, erlangt erst wahren Frieden, seit es für Jesus schlägt. Das ist ein Satz anders, aber das ist etwas ganz anderes. Weil Jesus einen Weg hat, Frieden zu schaffen, der nicht an einem Sankt-Nimmerleins-Tag kommt, sondern den du hier und heute spüren kannst. Ein Frieden, der dich beseelen kann in Situationen, die völlig unfriedlich sind und wo du nicht selber von diesem Glück, das du dir ersehnst, vielleicht hast. Und trotzdem spürst du Frieden. In Jesus, und das ist das, was der Glaube an Jesus für mich persönlich so stark macht. In Jesus habe ich ein Lebenskonzept, das tatsächlich dann trägt, wenn sonst mir eigentlich nur dieser, was ist das, Sarkasmus bleibt von diesem ersten Gedicht. Der Weg Jesu, das ist der Weg, wie Gott uns Frieden für unser Leben schenkt. Ich möchte mit uns beten. Treuer und barmherziger Gott, ich möchte dir zuerst ganz herzlich danken, wie du uns gemacht hast. Und dass wir hier heute Morgen die Möglichkeit haben, das für uns zu begreifen. Herr, dass du uns nicht zu Marionetten gemacht hast, sondern zu Menschen, die wählen können, die wirklich ernst genommen werden, die frei sind in ihren Entscheidungen. Herr, das ist etwas ganz Großes. Ich möchte dir danken, dass du uns dann in dieser Welt nicht allein lässt, sondern dass dort, wo wir es manchmal nicht schaffen, uns fürs Gute und den rechten Weg zu entscheiden, dass du uns rufst und dass du uns in Jesus ein Lebenskonzept anbietest, wie wir tatsächlich zu Frieden, zu Glück und Zufriedenheit finden können. Herr, ich möchte dich für all die bitten, die hier sind und vor schweren Entscheidungen stehen und die vielleicht diese Versuchung, diese Schlange in ihnen sehr deutlich spüren, wo ihnen Wege anbietet, von denen sie, wenn sie klar nachdenken, genau wissen, dass sie nicht hasenrein sind und dass sie nicht gut ausgehen. Und doch sind wir oft so versucht, wegen Macht, wegen Reichtum, wegen Ansehen, Holzwege zu gehen. Ich möchte dich bitten, dass du sie bewahrst. Herr, ich möchte dich bitten für die, die merken, dass in dir ein guter Weg ist, dass sie vielleicht aber diesen Weg noch gar nicht richtig kennen, dass sie den Mut haben, den Schritt zu tun, und sich für diesen Weg weiter zu interessieren, sich für diesen Weg zu interessieren und sich damit zu beschäftigen, ihn zu verstehen. Ich möchte dich bitten, dass, wenn Menschen hier sind, die spüren, jawohl, eigentlich möchte ich diesen Weg gehen, dass du ihnen den Mut gibst, einfach einen ersten Schritt zu tun. Herr, wir alle brauchen Frieden. Wir sind in so einer schwierigen Zeit und Welt. Schenk uns deinen Frieden. Schenk ihn uns, wenn wir jetzt gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.